Wir wollen zusammen beten. Herr, wir danken dir für die Zusammenkunft deiner Kinder, das Versammeln deiner Gemeinde. Wie herrlich ist es, miteinander dir zu begegnen, dich zu loben, an dich zu denken, von dir zu hören aus deinem Wort, die Gemeinschaft des Geistes zu erleben. Wir danken dir, Herr, dass du da bist inmitten deines Tempels. Du hast es gern, dass dein Lob gehört wird. Wir bitten dich, Herr, lass dein Lob nicht an der Tür dieses Hauses aufhören, sondern fortgesetzt werden. Dennoch ist dies etwas Besonderes und wir danken dir dafür. Und ich bitte dich, Herr, dass du jetzt Gnade gibst, zu rechtem Reden, zu rechtem Hören, dass auch darin du verherrlicht wirst, wenn wir gern dein Wort hören, wenn wir es beherzigen und du darin auch unsere Liebe zu dir siehst. Amen. Heute Morgen komme ich einem persönlichen Wunsch entgegen, der mir schon vor langer Zeit gemeldet wurde von einem in diesem Kreis. Es geht um die Frage, wie bekommt jemand Sieg über Anfechtung der Versuchung? Wie kann man als Christ auch sogar über hartnäckige Sünden Sieg bekommen? Ich weiß nicht genau, woran gedacht wurde, aber ich habe es einmal so formuliert. Es ist eine Frage, die oft aufkommt. Sie ist mir schon einige Male gestellt worden. Es ist sogar ein Buch darüber geschrieben worden vom Pastor der Moody-Gemeinde in Chicago. Ein hilfreiches Buch. Wie kann man über hartnäckige Bindungen oder Sünden Sieg bekommen? Ich habe dieses Thema ein wenig bearbeitet, auch weil ich immer wieder, wie gesagt, damit konfrontiert werde. Und ich möchte es eigentlich als eines der Predigten oder Botschaften immer wieder mitnehmen auf meinen Reisen, weil diese Frage immer wieder aufkommt, damit ich Antwort geben kann. Natürlich hat man einiges immer im Gedächtnis, aber um eine ausführlichere Antwort zu bekommen, muss man schon einiges aufgeschrieben haben. Und vielleicht ist es nicht verkehrt, wenn der eine oder andere einiges aufschreibt, beziehungsweise sich hinterher auch einmal die Kassette anhört. Ich weiß nicht, wie weit ich heute Morgen komme. Ich will das Abendmahl nicht beschneiden, dass heute Morgen ein Morgenmahl sein wird. Aber es ist das Mahl des Herrn und die Tageszeit ist nicht wichtig. Wenn man fragt, wie kann man Sieg bekommen über Anfechtung in der Versuchung, dann kommt sehr bald einmal die Antwort, man muss beten. Beziehungsweise, wenn wir selbst uns diese Frage stellen, dann stellen wir uns vor, wir müssen beten. Und dies ist eine richtige Antwort. Warum ist es eine richtige Antwort? Weil wir damit bekunden, dass wir selbst uns nicht helfen können. Beim Beten wenden wir uns von uns selbst weg. Und wir wenden uns an einen, von dem wir meinen, er könne uns helfen. Das tut jeder Heide, der einen Gott bekennt zu haben. Er wendet sich an seinen Gott, um von ihm Hilfe zu bekommen. Und wir haben nun auch einen Gott, der hilft. Wir haben den einzigen Gott, der hilft. Es gibt keinen anderen Gott, geschweige denn einen anderen Gott, der helfen könnte. Wir haben nun einen Helfer Gott und das Beten ist richtig. Nur sagt uns Jesus, dass doch etwas vorher noch dahin gehört. Und das befindet sich in Johannes 15, Vers 7, wo er sagt, wenn ihr in mir verbleibt, das heißt, wenn man in Christus ist, und das ist gegeben, wenn jemand zu Christus gekommen ist, dann ist er in Christus. Und da soll er aber bleiben. Er soll nicht weggehen von Jesus. Er soll sich zu Jesus halten. Jesus sagt hier nach unserer Übersetzung, wenn jemand in mir bleibt oder wenn ihr in mir bleibt. Das entspricht genau dem griechischen Wort, das fast so geschrieben wird wie im Deutschen, nur anstatt eines Is ein E. Aber es wird genauso gebraucht, nur nicht nur so. Es geht noch über unser deutsches In hinaus. Das Bild zeigt uns dieses. Das Bild ist das einer Rebe am Weinstock. Zwar im Weinstock, dort wo Rebe und Weinstock sich treffen. Da kann man kaum unterscheiden zwischen Weinstock und Rebe. Da ist ein Ineinander. Ja? In diesem Sinne ist die Rebe im Weinstock. Aber wir im Deutschen sagen am Weinstock. Und das ist auch, was das in diesem Fall meint. In diesem Fall heißt, wenn ihr in mir bleibt, wenn ihr an mir bleibt. Oder euch zu mir haltet, meine Nachfolger bleibt. Nun, für die meisten von uns ist das wohl der Fall. Wir halten uns zu Jesus, wir sagen, wir sind seine Nachfolger. Jetzt kommt das Zweite. Erst ist die Grundlage. Aber jetzt das Zweite, wenn ihr an mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr bitten, was ihr euch wünscht, und es wird euch zuteil werden. Jetzt beten wir um Sieg über diese Anfechtung, was immer sie ist. Es gibt einige, die sind in unserer Kultur sehr hartnäckig. Und dann gibt es andere in anderen Kulturen, die sind da sehr hartnäckig. Das ist verschieden von Kultur zu Kultur, von Kulturteilen. Es gibt Kreise in unserer Kultur, die haben mit ganz anderen Problemen zu tun als wir vielleicht. Aber wir haben vielleicht mit Gedanken zu tun oder mit unnützen Worten oder mit Dingen, die wir uns gern anschauen. Oder vielleicht sogar mit einer Sucht oder mit einer hartnäckigen Lust, was immer es ist. Es gibt gewisse Dinge, über die wir schwerer Sieg bekommen als über andere. Aber es gilt, was ich hier sage, was das Wort Gottes sagt, gilt von jeder Anfechtung, das heißt von jeder Versuchung zur Sünde. Aber manchmal ist es nicht so schwer für uns Sieg zu bekommen, aber manchmal ist es schwerer. Nun sagt Jesus, wenn ihr an mir bleibt und meine Worte in euch bleiben. Und an dieser Stelle gleich finde ich, dass ich und manche von uns sehr schnell versagen. Das habe ich im vorigen Sommer lernen müssen, als ich für längere Zeit Tag für Tag, Stunde um Stunde sehr beschlagnahmt war auf der Reise. Dann fragt man sich, wie sieht das jetzt aus, dass man ständig in der Verbindung mit dem Herrn bleibt. Hudson Taylor hat erlebt, die Chinesen, und davon weiß vielleicht von Matt Müller auch etwas zu erzählen, obwohl die Kultur in ihrem Land etwas anders war, aber damals wenigstens war es nicht besondere Gepflogenheit, erst an der Tür zu warten, bis man eingelassen wurde in China. Und das konnte schon sehr früh am Tag sein. Dann waren die Chinesen schon im Haus. Ja, jetzt soll man beten, seine stille Zeit haben. Ja? Und dann hat er sehr, sehr früh sich wecken müssen, um dann unter einer Decke, das musste man natürlich sehr vorsichtig sein, aber damals gab es ja nicht eine Taschenlampe, so viel ich weiß. Da hat man eine Kerze angezündet, habe ich gelesen. Mit großer Vorsicht wird die irgendwo hingestellt sein müssen. Und unter der Decke, damit man einigermaßen geschützt oder alleine ist. Ja. vielleicht weniger um warm zu bleiben, aber damit man einigermaßen ein kleines Zimmerchen für sich hat, ein Kämmerlein, wie Jesus das nannte. Und da schlägt er seine Bibel auf und fängt an zu lesen und zu studieren. Das kann 4 Uhr morgens sein, das kann 3 Uhr morgens sein. Moody stand 4 Uhr morgens auf, um zu beten, damit er einige Zeit allein hätte, bevor die anderen im Haus sich rührten. Irgendwie muss ein Weg gefunden werden. Irgendwo muss was geschehen. Gottes Wacht sich vorhalten. Wenn Jesu Wacht, und Jesu Wort ist die ganze Heilige Schrift, schalten wir kein Wort aus. Jesus selbst hat gesagt, der Mensch lebt von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes hervorkommt. Und im letzten Buch der Bibel sagt Johannes, beziehungsweise der, der es ihm erzählt, vielleicht ist das sogar Diktat, aber auf jeden Fall heißt es in Offenbarung 19, glaube ich, Vers 10, der Geist der Prophetie ist Jesus. Was heißt das, der Geist der Prophetie? Nun, was ist Ihr Geist? Was ist mein Geist? Sie brauchen keine Angst zu haben, ich spreche gar nicht von Okkultismus. Denken Sie auch nicht zu schnell an den Heiligen Geist. Unser Geist, das sind wir selbst. Wir wohnen als Geister in Gefäßen, in Zelten, in Häusern, wie die Bibel das sagt, einmal Gefäß, einmal Haus, einmal Zelt, in einem Gehäuse, das von Ton geschaffen ist, von Erde und wird wieder zur Erde gehen. Die Tatsache, dass es jetzt lebendig ist, wird dem Hauch Gottes zugeschrieben, eben dem Geist. Solange Geist in diesem Ton ist, bewegt sich der Ton. Wie ein Auto mit einem Motor. Das Auto ist Blech und Stahl und so weiter, manchmal eher Plastik, aber es bewegt sich, es ist wie ein Lebewesen. Und damit muss man rechnen. Da steht eine Seele am Steuer, sitzt eine Seele am Steuer. So ist es bei uns. Wir sind motorisierte Dinge, Leiber, tönerne Gefäße. Da drin sitzt ein Fahrer, ein Geist. Und dieser Geist ist das Leben. Unser Herz, sagen wir manchmal, oder sagt die Bibel, das Herz ist die Seele, der Geist, der inwendige Mensch. Die Bibel ist Geist. Warum? Weil Jesus in dem Wort ist. Meine Worte, sagte Jesus, sind Geist und sind Leben, weil Jesus sie gesprochen hatte, weil Jesus im Geist diese Worte spricht. Dieses Wort ist Leben, weil Jesus in diesem Wort wohnt, weil der Geist in diesem Wort wohnt. Und wenn wir Jesus in unserem Innern Leben haben wollen, dann müssen wir mit seinen Worten rechnen. Und diese Worte müssen in uns lebendig sein. Das wird heißen, dass wir irgendwann einmal uns Gottes Wort vor Augen, vor unsere eigentlichen Augen führen werden müssen. Wir werden einfach die 2 Deckel aufschlagen müssen und anfangen zu lesen. Und dabei wird es nicht bleiben müssen, dürfen. Wir werden einiges beherzigen müssen, ins Gedächtnis aufnehmen, damit es da, wie geschrieben, aufsteht, sodass mit einem kleinen Knopf das wieder auf den Bildschirm, inneren Bildschirm kommt. Wir werden zweierlei tun müssen, beziehungsweise eins von zweierlei, den ganzen Tag. Wir werden entweder lesen müssen aus einer Bibel, oder wir werden einen Zettel haben müssen, auf den wir dieses Bibelwort aufgeschrieben haben. Und dann lesen wir vom Zettel ab, was Gott sagt, was Jesus sagt. Das ist das Erste. Entweder wir lesen es irgendwann einen Tag immer wieder, oder zusätzlich, wir halten es uns im inneren Auge, dem inneren Auge vor, weil wir es im Gedächtnis haben. Einiges haben wir auswendig gelernt, das können wir wieder auf den inneren Bildschirm hervorrufen. Und dann denken wir daran.
denken wir darüber nach. Aber manches haben wir nicht auswendig gelernt. Das wird dann gelesen werden müssen. Der Psalmist sagt im Psalm 119, dein Wort habe ich aufgespeichert, aufgelagert, aufgestapelt, eins nach dem anderen, damit ich nicht gegen dich sündige. Wollen wir also siegreich kämpfen gegen die Sünde, dann wird Gottes Wort aufgelagert sein müssen. Wir werden, wie sagt man armory auf Deutsch? Ja, noch mehr als das. Armory ist Waffenlager. Ja, danke. Waffenlager. Armor, ja, das ist Waffenrüstung. Armory ist die, das heißt, das Waffenlager. Wir werden aus unserem Herzen ein Waffenlager machen müssen. Wir werden eine ganze Menge von Waffen bereit haben müssen in unserem Innern, wenn wir nicht sündigen wollen. Wir werden kämpfen müssen. Aber da müssen Waffen sein, wenn wir kämpfen wollen. Deshalb, dein Wort, Schwert, ja, habe ich in meinem Herzen aufgelagert, damit ich nicht gegen dich sündige. Einen Wall bauen wir auf, mit dem Bilde kann man sagen, oder mit, wir haben Waffen aufgelagert, Verse. Einer meiner Professoren sagte einmal ganz praktisch, wenn die Sünde kommt, wenn der Teufel kommt, Bibelverse zitieren. Und wenn es der Falsche ist, aber Bibelverse zitieren. Dann war es klar, das haben wir gehört dann. Das ist sitzen geblieben. Ja. Natürlich bleibt man nicht beim Falschen. Aber es muss das Wort Gottes sein. Es muss da sein. Denn ich kann nicht den ganzen Tag die Bibel lesen. Aber ich werde den ganzen Tag Bibel vor Augen haben müssen. Den ganzen Tag brauche ich eine Waffe. Nun sagt der Psalmist, vielleicht bevor wir Psalm 119 verlassen, noch Vers 9, ganz besonders die jungen Menschen. Wie wird ein junger Mensch seinen Weg unsträflich gehen? Was heißt das, unsträflich? Ungestraft. Denken Sie daran, junge Leute, es gibt Strafe. Und ganz ungeheure Strafe. Wir sündigen nicht, ungestraft. Aber wie kann man seinen Weg gehen, ohne dass man gestraft werden muss? Wenn man sich ausrichtet nach deinem Wort. Irgendwo wird man dann also die Grenzen des Pfades kennenlernen müssen. Ausrichten heißt, sich danach richten heißt, irgendwo die Richtung bekommen, und zwar aus dem Wort. Ja. Wo ist diese rechte Straße, auf welcher der Hirt uns führt? Die muss ich herauskriegen aus dem Wort. Das ist die Straße, an welcher der Hirt mich entlang führen will. Also vom Psalm 119 gehen wir zum ersten Psalm. Zuerst, wohl dem, der nicht dies und das tut, dreierlei. Aber dann Vers 2. Der Tag und Nacht. Nicht redet von seinem Gesetz. Nicht redet. Ja, in einem gewissen Sinne schon. Waren Sie schon einmal in einer jüdischen Synagoge? Und haben Sie da nur nicht diese Schöne hier in der Leibnizstraße, wo man sich sehr nett benimmt? Da geht es noch sehr ruhig zu. Obwohl da auch etwas mehr durcheinander ist, wie hier in unseren Versammlungen. Das heißt, mehr Bewegung besser. Aber wenn Sie in Jerusalem sind und dort ins Gebiet Meascherim gehen und dann die echte alte Synagoge, da geht es, wie man früher sagte, wie in einer Judenschule zu. Ja. Oder dann gehen Sie an einen kleineren Raum vorbei und dann sehen Sie diese jungen, andächtigen, lernwilligen Juden, die dort so gehen. Das ist, was der Psalmist im Psalm 1 sagt. Murmeln im Hebräischen. Wohl dem, der murmelt in deinem Gesetz. Nachsinnen, reden, in diesem Sinne, während man liest. Wenn die Kinder in die Schule gehen, glaube ich, lernen sie zu lesen, ohne dass die Lippen sich bewegen. Das muss man. Aber wenn man Wort Gottes liest, dann lohnt es sich manchmal mit den Lippen zu lesen. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen. Ja? Ganz bewusst, damit das hier sitzen bleibt. Ja? Halblaut, manchmal laut, wenn sie alleine sind. Manchmal sehr laut, wenn sie ganz alleine sind. Damit das einmal sitzen bleibt. Ja? Wohl dem, da ist eine Verheißung darauf. Wohl dem ist Verheißung, nicht Gegenwärtiges. Es wird ihm wohl ergehen. Das ist, was gesagt wird. Es wird ihm wohl ergehen. Jetzt ist mir nicht immer wohl, wenn ich die Bibel lese. Ich muss mich dazu setzen. Ich muss mich dazu aufmachen. Ja? Man ist nicht immer dazu gelaunt. Man muss sich daran machen. Junge, jetzt kommst mit. Ja? Müssen wir uns so zum Leib sagen. Jetzt stehst du einmal auf, aus den Federn raus. Und jetzt gilt das Wort Gottes zu lesen. Ich habe keinen Hunger. Mir ist nicht danach. Heute mache ich eine stille Zeit. Ja. Vergessen Sie davon. Ihre Laune hat nichts zu sagen. Rein nichts. Jesus hat das Wort. Nicht meine Laune. Ja. Jetzt gilt es, sich aufzumachen und Gottes Wort zu lesen. Und so zu lesen und so zu Herzen zu nehmen, um nicht zu sagen, auswendig zu lernen. Ich gebrauche nicht gern das Wort auswendig lernen, weil das zu mechanisch ist. Ich meine jetzt, damit es sitzt und hier lebendig ist. Damit Tag und Nacht, das ist vielleicht eher für die Älteren, die mal nicht schlafen können. Aber manchmal sollten wir auch ganz absichtlich während des Nachts uns Gottes Wort vorhalten. Ich gebe Ihnen keinen Tipp. Bevor Sie schlafen gehen, während Sie vielleicht noch schon liegen, Gottes Wort vor Augen führen. Einige Bibelstellen. Und so schlafen sie ein. Morgens früh, bevor sie aufstehen, schon einige Bibelverse. Und dann machen sie es vielleicht wie Wilhelm Busch, dann stehen sie auf und setzen sich an die Kante des Bettes und sagen, Herr Jesus, es ist so schön, dein Kind zu sein. So kann man den Tag besser beginnen, als mit einem Murren, oh ja, jetzt ist es schon wieder Bad so weit, jetzt muss ich wieder raus. Und beim Rausgehen noch schnell an der Küche vorbei mit einer Tasse Kaffee sich den Durst stillen und dann geht's raus. So geht man nicht in den Sieg hinein. So wird man nicht in den Kampf siegreich hineingehen, beziehungsweise rauskommen. Wir müssen mit Gottes Wort hineingehen, wie Jesus. Es steht geschrieben, das hat er aber vorher auswendig gelernt. Ich glaube nicht, dass er da eine große Rolle mitnahm in die Wüste. Kann sein, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall konnte er ganz spontan schnell sagen, so steht es geschrieben. Ja. So müssen wir es auch sagen. Gottes Wort im Innern haben und deshalb vor Augen führen, auf irgendeine Weise. Jetzt kann jemand sagen, ja, aber wenn ich jetzt, Johannes 15 heißt es, Vers 7, wenn ihr an mir bleibt und deine und meine Worte in euch bleiben, dann könnt ihr beten. Ja, aber wir wollen noch nicht gleich beten. Nicht zu schnell beten. Es gibt noch einiges anderes zu tun. Was heißt das noch? Wir haben jetzt nur grundsätzlich gesagt, wenn meine Worte in euch bleiben, die Tatsache, ja. Aber jetzt gilt es zu fragen, welche Worte? Welche Worte? Die Worte, die mir zum Sieg verhelfen können. Sie könnten... Hier müssen wir vielleicht doch einschränken oder eingrenzen, was mein Professor sagte, nicht die falsche Stelle, sondern die richtige. Wir müssen wie Petrus lernen, nicht wie Petrus, sondern er hat falsch gekämpft. Wir müssen lernen, das Schwert richtig zu schwingen, damit nicht nur Ohren wegkommen, sondern Köpfe fallen. Ja? Welche Worte? Ich schlage vor, man beherzigt zum Beispiel Philippa Kapitel 2. Philippa Kapitel 2, Vers 12. Aber nicht nach der Luther-Übersetzung. Schafft, dass ihr selig werdet. Sondern, jetzt sinngemäß, sorgt dafür, dass das Heil, das ihr empfangen habt, das ihr bereits habt, sorgt dafür, dass dieses Heil zur Auswirkung gelangt. und zwar mit Furcht und mit Zittern. Darum geht es im Kampf gegen die Sünde. Es geht darum, dass das Heil, das ich bekommen habe als Vergebung der Sünde, dass dieses sich jetzt auswirkt als Sieg über die Kraft der Sünde. Die Vergebung für die Strafe der Sünde, die habe ich. Ich bin befreit vom Zorn Gottes, aber die Sünde als Gesetz, bevor ich sündige, es gibt Sünde vor Sünde, nach Römer 7. Ja. Sünde als Naturgesetz, negatives Naturgesetz in mir. Und wenn diesem Gesetz Raum gegeben wird, dann sündigt man als Tat. Aber wie kommt man gegen dieses Gesetz an? Ja. Jetzt gilt es, dieses Heil, das wir empfangen haben, zur Auswirkung kommen zu lassen, damit es über diese Kraft, dieses Gesetz der Sünde, siegreich wird. Und jetzt das Zweite, es wird bedeuten, wer Sieg haben will, der wird damit rechnen müssen, dass er leiden muss, dass er Angst haben wird, dass er sich fürchten muss. Kommen Sie bitte nicht zu schnell mit 1. Johannes 4. Liebe treibt die Furcht aus. Sie sind noch nicht so weit. Sie lieben ja noch nicht. Verstehen Sie? Es muss erst Liebe da sein, bevor Sie die Furcht austreiben können. Und bevor Sie lieben können, müssen Sie fürchten. Und ganz schön. Wissen Sie, das Alte Testament spricht sehr viel von Liebe, aber es legt ein Fundament für die Liebe, nämlich die Heiligkeit Gottes. Wer Sieg haben will über Sünde, der muss einmal lernen, was Sünde heißt. Denn Sünde ist der Kontrast zu einem heiligen Gott. Wir werden nie wissen, was Sünde ist und wie ernst sie ist, wenn wir nicht erst uns Gott anschauen und uns fragen, wer ist denn der, gegen den ich eventuell sündigen könnte? Wenn wir gegen die Sünde kämpfen wollen, dann müssen wir nicht die Sünde vor Augen haben, sondern einen heiligen Gott. Und gegen den will ich nicht sündigen. Was sagt Josef zu der Frau, die ihn in Versuchung bringt? Wie sollte ich gegen so einen Gott sündigen wollen? Er hat Gott vor Augen. Und gegen diesen Gott will er überhaupt nicht sündigen. Es kommt nicht in Frage. Wir werden uns aus der Heiligen Schrift befassen müssen, oder in der Heiligen Schrift befassen müssen mit der Heiligkeit Gottes. Wir werden ein biblisches Gottesbild bekommen wollen. Und diesen Gott von ganzem Herzen lieben. Aber Liebe zu Gott bringt die Grenze der Furcht. Eine Liebe zu Gott zittert. Hat Angst, es könnte nicht bei der Liebe bleiben. Ja? Liebe zu Gott ist gepaart mit einem Furcht, ich möchte nicht sündigen, ich möchte die Sünde hassen. Ja? Je stärker der Liebe, je stärker der Hass gegen die Sünde. Ja? Und ich muss mit allem Ernst daran gehen. Ich werde lernen müssen, dass es eine Sache von Leben und Tod ist. Denn Paulus sagt, wenn ihr nach dem Fleisch lebt, seid ihr dabei zu sterben. Es ist immer noch wahr, auch für den Christen, die Sünde bringt den Tod. Sterben. Aber ich will nicht sterben, an keiner Stelle meines Lebens. Ich will leben. Diese Worte müssen wir uns einprägen. Solche wie Philipper 2, Vers 12. Ich werde lernen müssen, dass wenn ich Sieg bekomme über eine Sucht, über eine Lust, über eine Gewohnheit, über etwas, das sehr stark sitzt. Ich werde lernen müssen, dass wenn ich Sieg bekomme, ich, wie die amerikanischen Drogensüchtigen gesagt haben, ich Cold Turkey bekomme. Das heißt, Entwöhnungsschmerzen. Es schmerzt. Das Entwöhnen schmerzt, tut weh. Man gewöhnt sich nicht so schnell an das Neue. Es entstehen dann diese Schmerzen und die werde ich bereit sein müssen, auf mich zu nehmen. Wer aufhören will mit Rauchen, der muss damit rechnen, dass es Schmerzen gibt. Ja? Man darf sich da nicht zu schnell berufen auf all die schönen Erlebnisse, wo der Herr das einmal so weggenommen hat. Wir freuen uns darüber. Wir danken Gott, dass er dieses tun kann und freuen uns, dass diesen Leuten das bewahrt, erspart blieb. Aber nicht jeder erlebt das so. Beim einen nimmt der Herr die Not ganz weg, er behebt sie. Beim anderen belässt er die Schwierigkeit, aber er hilft uns durch die Schmerzen hindurch. Genau wie beim Kranken, bei der Krankheit. Manchmal nimmt er die Krankheit weg, aber manchmal lässt er die Krankheit. Aber hilft mir darin, treu zu sein. Ja. Jetzt muss ich lernen, dass Sieg über Sünde wirklich Schmerzen bringen kann. Dazu muss ich bereit sein. Und zwar mit Furcht und mit Zittern. Es ist eine existenzielle Angelegenheit. Sünde muss ferner als Schuld erkannt werden. Mit Furcht und Zittern heißt, dass ich eingestehen werden müsse, dass ich gesündigt habe. Kürzlich, und vielleicht hat das auch dazu beigetragen, war in meiner Bibelschule und einer der Schüler oder Mitarbeiter, ich weiß nicht genau, was er war, aber auf jeden Fall, er fragte in Bezug auf einen Bekannten von ihm, wohl aus seiner Gemeinde, der kommt einfach nicht über ein gewisses hinweg. Und dann merkte ich schon, wie er über die ganze Situation sprach, dieser junge Mensch scheint sich selbst so zu verstehen, als würde er hier gewissermaßen gefangen gehalten. Und er könne einfach nicht aus diesem Gefängnis raus. Er hat noch nicht eingesehen, ich sagte diesem Bruder das auch, er hat noch nicht eingesehen, dass er der Sünder ist, nicht jemand anders. Er wird nicht in einem Gefängnis gehalten. Er selbst hält sich in einem Gefängnis. Das muss durchdacht werden. Das muss erkannt werden. Wenn sie gebunden sind, sind sie schuld, kein anderer. Kein Gott, kein Dämon, sie. Ist das klar? Ich bin schuld. Ein Alkoholiker will immer gern anderen Schuld geben. Das sitzt drinnen. Ein verhältnismäßig erfolgreicher Psychologe in der Arbeit mit Homosexuellen ist auf eine sehr einfache Sache gestoßen, die Gott schon längst in der Bibel klar gemacht hat. Aber jetzt mit einmal macht das so die Runde in gelehrten Kreisen. Ein Homosexueller hat Selbstmitleid. Überhaupt jeder Süchtige, das ist jetzt die Erkenntnis, hat Selbstmitleid. Natürlich hat er Selbstmitleid. Es ist Flucht vor der Realität. Es ist Betrug. Es ist Ersatzfreude. Ja? Man scheut sich vor einer Verantwortung und dann geht man dahin. Ja? Man sucht einen Weg, auf dem man Freude haben kann. Und diese Freude wird man dahingeben müssen. Diese Ersatzfreude wird man dahingeben müssen. Und zunächst einmal zeigen, dass man bereit ist, loszulassen, bevor die andere Freude kommt. Die kommt nicht gleich notwendigerweise. Aber die kommt. Mut, die kommt. Aber man wird bereit sein müssen zum Leiden. Und das heißt, man wird bereit sein müssen, sich als Schuldner vor Gott hinzustellen. 1. Johannes 1, Verse 7 bis 9. Wenn wir unsere Sünden bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt. Wir müssen mit unseren Sünden ans Licht. Dieses Licht ist Gott, nicht ein Bruder. Wir kommen zu Gott. Das ist ein viel helleres Licht als irgendein Mensch. Unsere Sünden müssen vor einem heiligen Gott erkannt und bekannt werden. Und wir müssen uns als Schuldner hinstellen. Und hier haben wir eine Hilfe aus dem Munde von Jesus. Petrus fragt ja einmal, wie viel Mal soll ich jetzt meinem Bruder vergeben? Reicht 7 Mal? Und dann sagt Jesus 490 Mal. Wie oft soll ich meine Sünde bekennen? 7 Mal, sehen Sie die Parallele? Jetzt geht es nicht um den anderen, jetzt bin ich der Schuldige. Wie vielmal soll ich Vergebung suchen? Wie vielmal will Jesus mir vergeben? Jesus sagt 490 Mal und mehr. Nur sagt der Psalmist, das ist nicht jetzt ein Ruhekissen, dass ich jetzt weiter sündigen darf. Das nicht. Wir sprechen hier nicht davon. Wir sprechen hier davon, dass ich mich selbst als Schuldner erkenne und dieses immer wieder, so oft ich sündige, stelle ich mich als Sünder hin mit allem Ernst. Herr, ich habe gesündigt. Wissen Sie, wenn Sie das 10-mal am Tage tun, dann werden Sie bald müde werden. Mit allem Ernst, immer wieder, dann werden Sie zerknirscht. Ja? Dann liegen Sie am Boden. Und genau dort will Jesus uns haben. Genau dort. David Wilkerson, mit dem wir nicht in allem übereinstimmen, hat aber eines erkannt. Viele Drogensüchtige kommen nicht weg, bevor sie wirklich am Ende sind. Sie kommen nicht frei, bevor sie einmal wirklich am Ende sind. Das ist biblisch. Wirklich am Ende. Deshalb immer wieder bekennen. Sie werden vielleicht nicht Sieg bekommen, aber immer wieder. Bis sie am Boden liegen. Bis es ihnen wirklich ernst ist. Das kann, entschuldigen Sie, ich will Ihnen Mut machen, aber es, auch wenn es Jahre dauert. Wir dürfen nie weglaufen von Jesus. Wir müssen dranbleiben. Wir dürfen nicht aus dem Kampf raus. Da habe ich kürzlich etwas gelesen von einem Läufer. Da sagt der Trainer zu ihm, dies ist eine lange Strecke. Ich weiß nicht, wie viele Kilometer. Wenn Sie nicht ans Ziel kommen wollen, dann lassen Sie es. Wenn Sie jetzt loslegen, dann müssen Sie bereit sein, dort anzukommen. Wollen wir sagen, es sind 15 Kilometer. Wenn Sie jetzt losgehen, dann müssen Sie dabei bleiben. Jetzt fängt er an zu laufen. Er will, er will. Nach einigen Kilometern, und Sie wissen, es kommt die Zeit, wo alles aus ist. Und jetzt möchte man am liebsten in die Horizontale. Nein, ich habe angefangen, ich muss weiter. Ich habe angefangen, ich muss weiter. Der Herr ist in allem dabei. Denken Sie nicht, dass der Herr nicht dabei ist. Er ist dabei und er beobachtet mich und er hilft mir, genauso wie er bei Petrus dabei war, als Petrus auf dem Wasser liegt. Ja. Aber Jesus hat Petrus etwas lehren wollen. Petrus musste einmal lernen, was es heißt zu sinken. Er hat ihn nicht gleich ergriffen, bevor er anfing zu singen, sondern erst als er begann zu singen. Das alles ist sehr schnell gewesen. Aber immerhin, erst nachdem Petrus ganz schön im Wasser war, hat Jesus ihn ergriffen. Aber er war die ganze Zeit dabei. Jesus weiß ganz genau, wann einzugreifen. Genau wie der Badewächter da am Strand. Ja? In welchem Moment es gilt, hineinzuspringen und den an sich, der am Ertrinken ist, da herauszuholen. Sonst könnte der Wächter untergehen, was schon genügend Gefahr gewesen ist. Die Sünde bekennen, mit vor einem heiligen Gott stehen, die Sache ernst nehmen, Philipper 2, Vers 12. Ich glaube, ich werde hier für heute abbrechen. Wir wollen an den Tod Jesu denken und an seine Vergebung. Aber wollen wir auch dabei denken, dieses Blut ist vergossen, nicht nur damit wir Sündenvergebung haben, sondern damit wir wirklich seinen Sieg erleben dürfen über die Kraft der Sünde. Und wissen Sie, es gibt wirklich Überwindung. Ich bin so dankbar, dass ich dazu ermutigt wurde, schon früh in meinem Dienst. Ich hatte eine auf einer Akademikerfreizeit zu sprechen. Und es war nicht sehr viel erschienen, aber es war eine sehr schöne Freizeit. Und Professor Michel war auch da. Ich weiß nicht, was das Thema war, aber ich habe über Sieg über Sünde gesprochen anhand von Römer 6. Da habe ich gesagt, es gibt Sieg über Sünde. Das war vielleicht nicht ganz lutherisch, aber ich dachte, es war biblisch. Und als ich fertig war und wir ins Gespräch, in die Diskussion kamen, dann hat Professor Michel das Wort ergriffen. Und in so einer Diskussion können dann mal auch die anderen eher lutherischen Ansichten aufkommen. Ich weiß nicht, wie die Diskussion verlief. Auf jeden Fall hat er gesagt, ich möchte Herrn Jans unterstützen. Es gibt Sieg. Ich habe mich unbändig gefreut, dass so ein Mann, der eher von dieser Seite, das heißt, man hätte gedacht, er wäre von dieser Seite gekommen, dass er gesagt hat, ja, es stimmt, wir müssen nicht sündigen. Wir dürfen mit Sieg rechnen. Mit diesem möchte ich abschließen.